Und trotzdem, vom zweifelnden Glauben und gläubigen Zweifeln. Diese Predigt wird ein bisschen anders werden als meine Predigten sonst. Ich werde mir heute weitgehend eine fremde Stimme ausleihen für diese Predigt. Das mache ich nicht, weil ich keine Lust hatte, eine eigene Predigt zu machen. Ihr, die ihr schon häufiger hier seid, ihr wisst, dass ich leidenschaftlich gern predige und dass ich auch in Zeiten des Internets meine Predigten kopfgemacht und handgeschrieben verfertige. Ich mache das auch nicht, weil ich zu diesem Thema nichts zu sagen wüsste, als ob mein Leben bisher verschont geblieben sei von Zweifeln, von Fragen, von Leid und Grenzerfahrungen. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich mache das deshalb, weil man manchmal durch eine fremde Brille schärfer sieht. Und weil man manchmal das eigene durch eine fremde Stimme wieder neu hören kann. Und deshalb möchte ich euch einladen, in dieser Predigt, in diesem Gottesdienst so ein bisschen mit mir euch zu beschäftigen, mit einem Buch, das mich die letzten Wochen geradezu verfolgt hat innerlich. Moment, einschalten, schadet nicht. Und zwar dieses Buch, vielleicht kennt es der eine oder die andere von euch. Gott braucht dich nicht, eine Bekehrung. Der Titel ist in sich schon irgendwie spannungsvoll. Gott braucht dich nicht, das hört sich an wie so eine schroffe Ansage oder auch Absage, widerspricht so ein bisschen unserem evangelikalen Grundverständnis, dass der liebe Gott eigentlich ganz froh sein kann, wenn er uns hat, wenn wir an ihn glauben. Er braucht ja irgendwie Anhänger und ist froh, wenn er ein paar hat. Aber eine Bekehrung, die spricht ja dann doch irgendwie von einer radikalen Hinwendung zu diesem Gott. Und das ist eine Spannung schon im Titel und wir wollen miteinander uns auf den Weg machen und schauen, was uns in diesem Buch begegnet. Esther Maria Magnis, Jahrgang 1980, ist aufgewachsen in einem durchschnittsbundesdeutschen ökumenischen Familienalltag. Ab und zu gehen die Eltern in die Kirche, der Vater ist evangelisch, die Mutter katholisch. Aber das berührt sie nicht sonderlich. Sie hat zwei Geschwister, Steffi und Johannes, zwei ältere Geschwister. Und als sie so ungefähr 5 oder 6 Jahre alt ist, da hat sie am Strand, am Meer, eine Gottesbegegnung mit 5, 6 Jahren. Spürt sie, als sie da sitzt, irgendwie, dass Gott sie bei ihrem Namen ruft. Nicht mit Worten, aber trotzdem spürt sie, dass sie existenziell angeredet ist durch jemand, den sie noch nie zuvor gehört hat und von dem sie sofort weiß, das ist Gott. Sie sitzt da stundenlang, merkt nicht, wie die Zeit vergeht. Und als sie später dann ins Bett kriecht, in der Ferienwohnung dort, da hat sie einen kurzen Dialog notiert in ihrem Buch. Sie redet ihre ältere Schwester an. Steffi? Ja? Ich glaube, Gott ist voll nett. Sie schwieg erst. Wieso? Der findet mich gut. Dich wahrscheinlich auch. Der ist voll nett, glaube ich. Ja, flüsterte sie zurück. Glaube ich auch. Das sind so ihre ersten Begegnungen und Erfahrungen mit Gott. Aber mit der etablierten Kirchlichkeit kommt sie nicht so wirklich klar. Da hat sie durchaus ihre Anfragen. Ich möchte euch 2 Zitate weitergeben, die auch so ein bisschen zeigen, dass die Frau durchaus, also Esther Maria Magnis, durchaus auch pointiert und satirisch formulieren kann. Das nehme ich der Kirche übel, sagt sie, dass sie mir das Gefühl gab, das Leben eines engagierten, durchschnittsgrünen Gymnasiallehrers führen zu müssen. Oder das eines adretten Backfischs aus den 70er Jahren, der anfängt zu kichern, wenn er das Wort Schmusen hört. Und dessen einzige gern gesehene rebellische Jugendlichkeit darin besteht, Kumbaya, my Lord, an Lagerfeuern zu singen. Das ist so ein bisschen die Spiritualität, die sie wahrnimmt von ihrer Kirche. Und damit kann sie nicht allzu viel anfangen. Und zu Jesus schreibt sie im Rückblick auf diese Zeit: Ich hatte genug Freunde, ich brauchte als 14-Jährige nicht noch einen unsichtbaren und schon gar keinen orientalischen Pazifisten mit Schlappen und Vollbart, der sich für mich, wie ich dachte, nicht sonderlich interessierte, weil ich weder Nutte noch Zöllner war. Außerdem hatten wir einen Mercedes, der nicht durchs Nadelöhr gepasst hätte. Aber dann geschieht ein Bruch in ihrem Leben. Der Vater wird krebskrank. Und das verändert alles. Ihr Glaube wird ernsthafter, intensiver. Und die Kinder, die drei Kinder, Esther, Steffi und Johannes, beschließen, heimlich auf den Dachboden des Hauses zu gehen und dort für ihren Papa zu beten. Der Papa möge bitte gesund werden. Sie beten um Heilung. Sie beten um ein Wunder. Und sie schreibt über diese Gebete, dieses Gebet oder wie man es nennen will, was da entstanden war, unterschied sich von allen anderen Hinwendungen, die ich bis dahin zu Gott getan hatte. Ich war das Gebet. Ganz. Ich wollte mit allem, was ich war, dass mein Vater überlebt. Also sie gibt sich ganz hinein in dieses Beten mit ihrer ganzen Existenz und sie fragt auch: Gott, muss ich irgendwas tun? Was erwartest du von mir? Kann ich das irgendwie intensivieren? Was muss ich noch tun, damit du mich hörst? Damit du mich erhörst. Sie denkt, vielleicht muss ich mich mehr entscheiden für Gott. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welchen Anspruch Gott an mich hat, was er will außer beten. Will er, dass ich jetzt regelmäßig in die Kirche gehe? Ich mach, was du willst, Gott. Ist mir egal, was es ist. Ich gehe auf den Strich, wenn du willst. Sag mir, was ich tun muss. Und dann auch da diese Erfahrung. Er sagt nichts. Irgendwann kommen die Eltern dahinter, was da passiert auf dem Dachboden. Und dann gehen die Eltern mit. Nicht wirklich gläubige Leute, so wie wir das vielleicht definieren würden. Und da kniet die ganze Familie oben auf dem Dachboden und betet, betet, voller Inbrunst um Heilung. Sie schreibt: An diesem Tag, an diesen Tagen begann ich, mein ganzes Vertrauen Gott zu schenken und zu glauben, dass sich der Berg erheben und ins Meer stürzen würde, dass Papa gesund würde, weil ich betete, so als hätte ich es schon empfangen. Den letzten Zweifel verscheucht. Danke, dass du uns helfen wirst. Danke, dass du Papa gesund machst. Ich sprach zu ihm, den ich am Meer ahnen durfte. Ich gab ihm den Glauben aus meiner frühesten Kindheit. Und dann kommt der große Bruch. Und ein halbes Jahr später habe ich das Stockwerk des Krankenhauses zusammengeschrien und kurz vorm Wahnsinn gedacht, ich müsste mir die Haut vom Gesicht reißen, als ich meinen Vater tot im Bett liegen sah. Danach bin ich verstummt. Totenstille, die ganze Welt. Esther verstummt. Auch die Familie verstummt. Gott ist plötzlich kein Thema mehr. Nur noch ein großes Trauma. Zu Gott sah ich nicht auf. Geohrfeigte Kinder sehen ihren Eltern wahrscheinlich erst dann richtig in die Augen, wenn sie sie schon verachten. Ich tat das nicht bei Gott. Ich schämte mich für ihn und für mich selbst. Keins von uns Kindern sprach über Gott nach Papas Tod. Sie widersetzt sich aber auch in dieser Zeit jedem Versuch, Gott in Schutz zu nehmen, Gott zu entschuldigen, das heißt, rationale Gründe zu finden, warum ihr Vater sterben musste, warum Gott nicht eingreifen konnte und warum Gott ihre Gebete nicht erhört hatte. Sie widersteht jedem Versuch, das irgendwie auf den Begriff zu bringen. Sie schreibt, die Geschäftsleitung, Gott, die Geschäftsleitung griff nicht ein. Und der Gott konnte sich auch nicht entschuldigen. Es gibt keine Entschuldigung. Denn wenn ich eins von ihm wusste, dann, dass dieser Gott eine Kraft und ein Wissen hatte, das die ganze Welt in sich barg. Und jemand, der alle Macht hat, kann sich nicht wegen Schwäche oder sonst was entschuldigen. Auch wenn manche Priester das seit Neuestem immer mehr für ihn versuchen. Der kann gerade nicht, der hängt am Kreuz, hat die Arme weit für uns geöffnet. Auf diesen Weg lässt sie sich nicht ein, Gott klein zu machen, Gott verstehen zu wollen, rationale Gründe zu finden, warum das alles passieren musste. Sie beschließt lieber, Gott radikal anzuklagen. Und er sagt nein. Nein zur Heilung, zur Gebetserhörung. Ach, nicht nur nein, sondern eher, ich weiß auch nicht, mir ist gerade nicht danach, oder? Eigentlich sagt er gar nichts. Riesige schwarze Mauer, an der ich mir den Schädel einrennen kann. Und von ihr splittert nicht einmal der Putz. Und dann habe ich es dem Gott gesagt, ins Dunkle hinein, dass ich ihn hasse. Ich habe ihn so beschimpft, wie man jemanden beschimpft, dem man wehtun möchte, den man zutiefst verletzen will, noch mehr, den man dazu bringen will, sich zu wehren, zu regen. Und wenn das nicht möglich ist, ihn umzubringen. Das war kein pubertärer Hass auf Eltern. In dem Hass steckte meine ganze Existenz, mein ganzes Leben, meine ganze Welt und Gott. Ich habe ihm geschworen, dass ich nie wieder mit ihm sprechen werde, dass ich ihn den Rest meines Lebens hasse dafür. Das Schlimme war ja, dass ich wusste, dass es ihn gab. Diese Gewissheit war ganz klar da. Das gebot mir auch nach wie vor mein Intellekt. Also, was für ein Schwein ist das, das nicht mal meinen Glauben an ein Wunder will? Kennt ihr das? Da wirfst du dich mit deiner ganzen Existenz, mit deinem ganzen Glauben, mit allem, was du hast und kannst und bist, ins Gebet, in die Beziehung zu Gott. Und was für ein Schwein ist das, das diesen Glauben scheinbar gar nicht will? Gott kümmert sich nicht um dich. Es ist ihm egal. Esther beschließt, nicht mehr an Gott zu glauben. Aber eins weiß sie. Wenn es Gott nicht gibt, wenn es Gott nicht gibt, dann ist das nicht lustig. dann hat das dramatische Konsequenzen für sie selbst, für unsere Gesellschaft, für diesen ganzen Kosmos. Sie kann sich nicht einreihen in diese fröhlichen Atheisten, für die die Welt in Ordnung ist, wenn es Gott nicht gibt. Das kann sie nicht. Wenn es Gott nicht gibt, dann ist das die Katastrophe. Dann macht das etwas mit unserem Selbstverständnis. Sie schreibt: Ich wollte mich nicht einreihen in diese pseudowissenschaftliche Debatte von Älteren und Gleichaltrigen, die sich selbst kokett als Halbaffen bezeichneten, dabei ihre Krawatten festzogen und Beethoven-Konzerte mit Partitur besuchten. Also, versteht ihr, auf der einen Seite, wir sind das Produkt der Evolution und des Zufalls, wir sind eigentlich nichts anderes als Tiere, aber Beethoven-Konzerte mit Partitur, naja, klar. Das kann sie nicht. Für sie stürzt die Welt ins Nichts, ins Bodenlose, wenn es Gott nicht gibt. Da gibt es keinen Halt mehr. Und in einem fiktiven Dialog, der in ihr stattfindet, in einem fiktiven Dialog mit einem Atheisten, sie selber ist beide Seiten in diesem Dialog, redet sie mit sich. Man darf Menschen nicht töten, das ist der Atheist in ihrem Kopf. Man darf, ich weiß nicht mehr genau, wie der Bezug ist, wie der Kontext ist, aber auf jeden Fall an diesem Punkt ist sie gerade, man darf Menschen nicht töten. Warum nicht? Weil jeder ein Recht auf Leben hat. Wer sagt das? Der Mensch. Woher will er das wissen? Das weiß er nicht, das glaubt er, das findet er vernünftig. Nicht alle. Stimmt. Hussein nicht. Ja. Goebbels auch nicht. Ja. Warum sollte das nicht wahr sein, was die denken? Es geht nicht um Wahrheit. Warum dann? Es geht darum, dass jeder Mensch seine paar Jahre hier so gut wie möglich verbringen kann. Wozu? Weil es die einzigen Jahre sind, die er hat. Ist das wahr? Es gibt keine Wahrheit. Worüber reden wir dann? Stille. Worüber reden wir dann, habe ich gefragt. Worüber dann reden? Es gibt keine Wahrheit. Wozu habe ich dann je ein Gespräch geführt? Sag das. Da war niemand. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Dialog so ein bisschen nachfühlen könnt. Esther Maria Magnus spürt, wenn es Gott nicht gibt, wenn es die Wahrheit nicht gibt, wenn es die Wirklichkeit nicht gibt, dann ist eigentlich alles sinnlos. Dann brauchst du auch kein Gespräch mehr führen. Jedes Gespräch, das wir führen, ist letztendlich eine Suche nach der Wirklichkeit, nach der Wahrheit, nach Verständigung, nach Sinn. Jedes Gespräch, das wir führen, unterstellt, dass es einen Sinn gibt, sich zu unterhalten, dass es etwas gibt, das überhaupt Sinn macht. Und sie ist radikal an dem Punkt, wo sie dann feststellt, dann macht eigentlich überhaupt nichts mehr Sinn. Wenn es Gott nicht gibt, dann gibt es nicht nur keine Moral, sondern dann gibt es eigentlich nur das sinnlose Nichts. Esther begreift auch, wenn es Gott nicht gibt, dann macht es auch keinen Sinn mehr, ich zu sagen. Denn ich, wer ist denn ich? Wenn ich nur eine biologische Maschine, wenn ich nur eine Ansammlung von Chemie bin, wer ist denn dann eigentlich ich? Und sie begreift, wir leben gar nicht so. In unserem Alltag, in unserer Lebenspraxis, wir leben gar nicht so, als ob es Gott nicht gäbe. Auch die fröhlichen Atheisten leben nicht so, als ob es Gott nicht gäbe, sondern sie unterstellen mit ihrem Tun, mit ihrem Selbstverständnis, unterstellen sie immer schon, dass da etwas da ist, was Sinn macht. Sie schreibt, wer beginnt, ich zu sagen, Der hat die unsichtbare Welt schon betreten. Das heißt, er überschreitet eigentlich den Horizont des puren Materialismus. Er hat die unsichtbare Welt schon betreten, weil wir alle keinen Beweis für uns haben. Weil wir uns alle still und heimlich darauf verlassen, wirklich zu sein. Weil wir im Respekt vor diesem unbeweisbaren Geheimnis unserer Existenz sogar von Würde sprechen. Sichtbar ist es nicht. Das ist eine Annahme. Glaube. Und deshalb kann sich Frau Magnis diesem Atheismus letztendlich nicht anschließen. Weil sie spürt, dann verlierst du alles. Du verlierst nicht nur Gott, du verlierst auch dich selbst. Du verlierst die Welt. Du verlierst deine Existenz. Und sie spürt, sie kann sich diesem relativistischen Denken, alles ist egal und es gibt keine Wahrheit, es gibt keine Wirklichkeit, es gibt Gott nicht und so, dem kann sie sich nicht anschließen. Du wirst nicht viele finden, sagt sie, die darauf bestehen, dass Wahrheit relativ ist, wenn es darum geht, ob man ihre Kinder foltern, ficken und fressen darf. Ich weiß nicht viel. Ich weiß nicht, was gut und was böse ist. Ich habe Ahnungen, ich habe die Wahrheit nicht, aber ich glaube, dass es sie gibt. Oberhalb, dahinter, dass man sie streifen kann. Ich glaube, dass es ein Sein der Dinge gibt, dass es die Wirklichkeit gibt und darum auch die Wahrheit der Welt. Esther Maria Magnis findet also Gott wieder ein Stück weit zurück in der Wirklichkeit des Seins. Darin, dass sie nicht von sich selbst, von ihren Beziehungen, auch von ihren geliebten Menschen, die sie noch hat, dass sie von diesen letztendlich nicht lassen kann. Weil sie spürt, sonst wird alles bedeutungslos. Ich selbst werde bedeutungslos. Meine Familie wird bedeutungslos. Mein Papa, auch das wird bedeutungslos. Auf dem Boden der Wirklichkeit findet sie zu Gott zurück. Aber das bleibt keine nur philosophische Erkenntnis, sie beginnt wieder zu beten. Ich bin gefangen genommen, schon jetzt, auch wenn ich Angst habe vor dem Dahinter, auch wenn es bedeutet, dass es mir die Welt noch einmal zerstört, verstehe ich, dass es nichts innerhalb dieser Welt zu tun gibt, als den Geist anzusprechen, der meinen entstehen ließ. Warum? Weil dort Wahrheit ist. Wahrheit über mein Leben, über Papa, über uns alle. Ich habe zu knien begonnen. Es ist ausgeschwiegen. Der einzige Grund, sich davor zu fürchten, Gott das eigene Leben zu geben, ist, wenn man glaubt, man habe einen besseren Plan. Man habe die Wahrheit und wisse, warum man hier ist. Ich weiß es nicht. Mir bleibt nichts anderes übrig, als ihm zu folgen und hinterher zu stolpern und mir im Zweifel meine Wirklichkeit aufs Neue zerhauen zu lassen. Dafür muss man sich eingestehen, dass man keine Ahnung hat von der Welt und dem eigenen Leben und dem, wie man selber ist und sein soll. Schöne Definition von Glauben, keine Ahnung zu haben, wer man ist, was man eigentlich tun soll. Dem hinterher stolpern, der einem begegnet. Auch wenn Gott nicht gebrüllt hat, auch wenn er nicht hineingefahren ist in mein Leben, die Erkenntnis, dass er Gott ist, war das Lauteste, was ich jemals gehört habe. Man könnte meinen, die Geschichte ist jetzt zu Ende. Frau Magnis, die junge Frau, ist wieder angekommen bei Gott, bei sich selbst. Aber es geht noch einmal anders weiter. Johannes, ihr Bruder, 23 Jahre alt, bekommt Krebs. wie der Papa. 23 Jahre. Und um das folgende Zitat verstehen zu können, muss ich kurz erläutern, dass sie zuvor in diesem Buch die Metapher des Clowns eingeführt hatte. Der Clown. Der Clown steht in diesem Buch an manchen Stellen für den Schmerz, für das Leid. Und als sie die Nachricht erfährt, dass ihr Bruder krank ist, als sie mit ihm telefoniert, da schreibt sie: Was hat der Arzt gesagt, Johannes, frage ich. Und presse die Hand an meine Stirn, weil dahinter hohe, kreischende Geräusche beginnen, wie kleine Zahnarztbohrer. Aber es soll Musik sein und das Arschloch, das dieses Orchester dirigiert, kenne ich. Der Clown tanzt. Das heißt, jetzt ist alles wieder da. Die Wunde ist wieder offen, weit offen. Und die Frage ist da, geht jetzt alles wieder von vorne los? Ist dieser kleine Glaube, dieser mühsam gewachsene, dieser verletzliche Glaube, ist der jetzt wieder bedroht? Verschwindet der wieder im Nichts? Zerbricht ihr wieder alles unter den Händen? Es kommt anders. Drei Stunden. Ich betete und schwieg. Ich versuchte ihn, Gott, ich versuchte ihn zu überreden. Ich bettelte und heulte. Ich wurde ruhig und wieder ängstlich. Ich wurde tapfer und mutig und dann wieder hilflos. Und die ganze Zeit blieb ich damit bei Gott, bis der Tag anbrach, der in Gebeten zur größten Gnade gehört, die ich kenne. Wenn auf einmal das eigene Stammeln unterbrochen und alles in einem zur Antwort wird: Du bist Gott. Und es wird klar, dass man nichts mehr können muss, weil die Liebe des Gottes zu Johannes größer und stärker, weil sie wahrhaftiger ist als meine. Ich finde das Bewegen, diesen Satz in der Mitte und die damit bei Gott. Die ganze Zeit blieb ich damit bei Gott. Mit diesen Fragen, mit diesen Zweifeln, mit diesem Mut und dieser Hoffnungslosigkeit, mit diesem Glauben und mit diesem Unglauben, mit diesem Wissen und Nichtwissen, mit dieser ganzen Hilflosigkeit, die da plötzlich in einem ist. Die ganze Zeit blieb ich bei Gott. Gott ist schrecklich. So schön er auch ist, so unendlich tief seine Liebe und Zuneigung zu den Menschen sein mag, ich erschrecke vor Gott. Und die Schrecken aus der Zeit damals lassen mich in meinen Gebeten immer noch humpeln. Ihr wisst, das ist eine Anspielung auf Jakob und seine Begegnung mit diesem Mann in der Nacht am Jabbok, wo es dann hieß, dass er humpelnd, dass er hinkend davongeht. Die Begegnung mit Gott lässt uns nicht unversehrt. Das ist nicht einfach ein netter Spaziergang mit unserem Kumpel. Das kann auch erschreckend, das kann auch verletzend sein. Das zeichnet uns. Gott ist kein Hosentaschengott. Gott werden wir nie bei uns aufs Regal stellen und sagen: Ich weiß, wo du hingehörst. Da ist dein Platz, hier. Gott ist schön, Gott ist schrecklich. Und Gott brüllt, Gott schweigt, Gott scheint abwesend. Und Gott liebt in einer Radikalität, vor der man sich fürchten kann. Alle seine Jünger, bis auf einen, alle, die ihn geliebt haben, sind auf brutale Weise umgebracht worden. Und in dem Moment, als Gott Mensch wurde, als er dieser Welt in Fleisch nahe kam, da brachte er mit sich das große Kindermorden. So kam Gott in die Welt. Ihr spürt, dass eine unglaubliche Ehrfurcht vor diesem Gott, den kann man nicht in den Griff bekommen. Der wird nie so sein, wie wir ihn haben möchten. Der wird nie das tun, was wir immer wollen. Der ist anders. Der ist größer. Der Er ist schrecklich, aber auch schön und liebevoll. Alles zugleich. Das Erstaunliche, was die Familie dann erfährt, ist, dass Johannes, ihr Bruder, in dieser Zeit auch zu einem ganz persönlichen, intensiven Glauben findet. Ein Glaube, der sie, die Esther und die ganze Familie eigentlich mitträgt. Und die letzten Zitate dieses Buches lasse ich einfach unkommentiert. Die hören wir jetzt einfach nur so. Und wenn er, Johannes, vor Schmerzen schrie und ich Panik bekam, daran meinen Glauben zu verlieren und ihn dann beten hörte, in einer Weise, die ich nicht wiedergeben kann, dann verstand ich, dass ich nichts verstanden hatte. Dass Gott viel größer war als mein Hoffen, als das, was ich je über ihn sagen könnte. Und dass ich keine Ahnung hatte, wie nahe Gott einem Menschen wirklich sein konnte. Und was dann geschah, war, dass mein Glaube wuchs. Damit hatte ich nichts zu tun. Der gehörte nicht mehr mir. Der kam einfach zurück und wuchs und schlug aus. Und ich raffte überhaupt nichts mehr. Seitdem kann ich nicht mehr sagen, warum ich an Gott glaube. Es ist kein Akt von mir. Wir zündeten Kerzen an, beteten und wenn wir aufhörten zu beten, blieb Gott in den Zimmern. Nie in meinem Leben war ich so auf dem Grund der Wirklichkeit angekommen wie damals. Nie war es härter und dichter. Niemals zuvor erlebte ich so eine Erlösung in allem, was war, wenn draußen der Sturm tobte und wir still beisammen saßen und das Gefühl hatten, etwas überstanden zu haben und nur nicht wussten, wie das Ende aussah, aber es konnte keinen Schrecken mehr haben. Und jeder von uns hatte etwas Überraschtes im Gesicht. Ein Staunen. Wer einmal in diesem Feuerkreis, den Gott um einen ziehen kann, gelebt hat, dort, wo jeder andere Macht der Zutritt verboten wird, der hat keine Worte mehr für Gott. Für den ist Gott wirklicher als ein Stein. Der kann phasenweise nicht mehr diskutieren über die Existenz Gottes, weil es absurd erscheint. Wir waren Könige in dieser Zeit, in diesen Zeiten des Glücks. Nackte Könige, die ihre Reiche verloren hatten. Und kein plauderndes Wort drang mehr an unsere Ohren. Niemand, der uns die neue Ordnung erklärte. Aber wir glaubten ihr, weil sie zu den Wahrheiten dieser Welt gehört. Nur noch Gott, schrieb ich in mein Tagebuch. Johannes stirbt innerhalb von 3 Monaten mit 23 Jahren. Aber ihr Glaube wird nicht zerstört. Ihr Vertrauen auf Gott überlebt diese zweite Katastrophe. Das Thema dieses Gottesdienstes heißt: Und trotzdem. Dieses und trotzdem, das ist kein verkrampftes Festhalten an irgendeinem Glaubensbekenntnis. Dieses und trotzdem, so erlebt es Esther Maria Magnus, dieses und trotzdem, das ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das inmitten des Leides, des Schmerzes, unsere Grenzerfahrungen, Gott da ist. Auf eine unbegreifliche, auf eine tiefe, unaussprechliche Art und Weise da ist. Nackte Könige, die ihre Reiche verloren hatten. Ich halte das für eine der schönsten Sprachschöpfungen der letzten Jahre. Ich halte es auf eine Art noch schöner als dieses letzte Wort von Luther, der gesagt hat, wir sind Bettler, das ist wahr. Ja, wir sind Bettler, wir haben nichts, aber wir sind trotzdem Könige. Könige, nackte Könige, denen alles genommen wurde und trotzdem Könige. Warum? Weil Gott da ist. wenn wir durch seine Gegenwart unser Leben, unser Sein, unsere Wirklichkeit und ihn geschenkt bekommen. Könige, nackt, ohne Reich, ohne etwas, das wir für uns behaupten, ohne ein Glück, das wir für uns reklamieren könnten. Könige ohne Reich und dennoch geliebt und getragen. Wir können dieses und trotzdem, das können wir nicht aus uns herauspressen. Wir können nur darauf warten. Nur darauf warten, dass es uns geschenkt wird. Und das hoffe ich, dass du, wo du auch stehst, dass ich, wo ich auch stehe, warten auf Gott. Dass er sich uns wieder schenkt. Und dass wir mit unseren Zweifeln, mit unseren Fragen zu Gott kommen. Denn wer mit seinen Zweifeln zu Gott kommt, der glaubt. Wer mit seinen Zweifeln zu Gott kommt, der glaubt schon. Vielleicht, wenn er es noch gar nicht spürt. Und wer mit seinen Zweifeln zu Gott kommt, der glaubt noch. Auch wenn er vielleicht denkt, er habe den Glauben verloren.